Diese Maschine ist ursprünglich für vermessungstechnische Aufgaben konstruiert worden. Es hat sich jedoch dann ergeben, dass sie auch auf den verschiedensten anderen Gebieten von Technik und Wissenschaft mit Erfolg eingesetzt werden kann.
Hi, are we on now?
Bravo, Cyril.
So, die nächsten zwei Worte, die am wahrscheinlichsten sind, sind Hallo, Timeless.
Und bravo an unsere Zuhörerinnen. Wir sind mal wieder der Schlüsseltechnologie-Podcast und es ist die Folge Nummer 89.
Ganz genau.
Meine Güte.
Ja, du musst jetzt aufpassen, dass du dich von unserem Planungspad nicht verwirren lässt, weil hier sehr viele Episodennummern drin stehen, die bereits teilweise oder vollständig vorbereitet sind.
Ja. Also das Ding ist, ich habe natürlich das Planungspad überflogen, aber nicht intensiv wirklich durchgelesen, sondern ich habe das, wie gesagt, nur mal so einmal diagonal gelesen und werde mich jetzt also doch so ein bisschen überraschen lassen.
Über die nächsten 4 Wochen?
Ja, genau, richtig. Wir nehmen das ja jetzt back-to-back-to-back-to-back auf, aber für die Zuhörer wird das ein bisschen eine längere Zeitspanne.
Das wird dann etwa 3 Monate abdecken mit unserem 3-wöchigen Veröffentlichungsrhythmus.
Ja.
Das heißt aber auch, wir können so ein bisschen wieder aufholen. Ich bin immer so ein bisschen besorgt, weil die Weihnachtszeit und so weiter führt dann dazu, dass unser Backlog so ein bisschen zusammenschmilzt. Und dann kommt halt auch noch dazu, dass natürlich im Winter auch Erkältungszeit ist. Und das hat mich insbesondere um diese Zeit des Jahres ein bisschen aus der Bahn geworfen, was die Aufnahmen und so weiter angeht. Aber andererseits war ich dadurch auch zu Hause und hatte Zeit zu recherchieren, zu lesen, zu schreiben. Und wir hatten so eine Sache in unserem, beziehungsweise nicht in dem Pad, wo wir jetzt hier gerade drauf gucken, wo die Notizen für heute drin stehen, sondern in dem größeren Planungspad, wo mögliche Themen und sowas gesammelt sind, hatte ich mal irgendwann eine Zeile aufgeschrieben. Einführung in künstliche Intelligenz. Und dann so ein paar Bullet Points, was so drinne sein sollte, die ich jetzt nicht wiedergeben werde, weil natürlich, das müssen wir jetzt über 4 Episoden jetzt langsam ausbreiten. Und ich hatte das dann, als wir zuletzt gesprochen haben über die weitere Planung, hatte ich dann daraus ein Treatment gemacht für 2 Folgen. Das ist natürlich komplett wahnwitzig, wie ich dann festgestellt habe, als ich dann versucht habe, es tatsächlich runterzuschreiben. Und dann schreibe ich so die erste Folge runter und meine so, nee, die müssen wir auch in 2 Hälften teilen. Und dann schreibe ich die zweite runter und denke so, die müssen wir auch in 2 Hälften teilen. Und damit haben wir jetzt 89, 90, 91 und 92 vor uns ausgebreitet. Und ja, wir müssen doch mal über dieses Thema reden. Es ist ja nicht so, dass ich über künstliche Intelligenz noch nie gesprochen hätte. Im Penta-Radio habe ich ja kaum ein anderes Thema. Fast jedes Mal reden wir über KI, wie es dort heißt. Aber dort geht es mehr um die gesellschaftlichen, soziologischen, anthropologischen Perspektiven dieser ganzen Geschichte und dieser ganzen immer noch laufenden Hypezyklus, dieser laufenden KI-Blase. Und im Schlüsseltechnologie-Podcast, glaube ich, machen wir eine etwas andere Perspektive. Ich meine, die soziologischen Perspektiven sind uns nicht fremd. Wir haben ja auch schon über sowas gesprochen wie Zentralisierung und Interoperabilitäten zum Beispiel, was ja auch eher nachdenkliche Themen sind. Wir haben auch schon über Urheberrecht gesprochen, was ja nun eminent ein, juristisches und damit weniger technisches Thema ist oder zumindest nur tangentiell. Aber doch geht es ja hier eigentlich mehr darum, die theoretischen Grundlagen zu legen. Und das ist, glaube ich, bei der künstlichen Intelligenz insbesondere entscheidend, weil eben der Hype in den Medien doch weiterhin ungebrochen ist oder zumindest ja vielleicht erste Kratzer hat zum Zeitpunkt der Aufnahme hier im Ende Februar, Anfang März. Aber mal gucken, vielleicht ist ja die Blase schon geplatzt, weil das rauskommt. Wir sind einfach so perfekt zu spät. Aber das sind natürlich wirre Hoffnungen meinerseits in Anbetracht dessen, dass ich irgendwann noch mal Festplatten kaufen möchte. Aber gut, das ist eine andere Sache.
Nein. Festplatten ist ja das eine, ne?
Wir werden uns von diesem aktuellen Hype natürlich nicht trennen können, aber wir werden doch an einer etwas anderen Stelle anfangen. Wir gehen das Ganze so, nicht wirklich, aber so grob historisch durch. Also wir führen Grundkonzepte ein, auf die wir dann aufbauen und aus denen wir uns dann sukzessive vorarbeiten bis zu den Techniken, die den aktuellen KI-Hype darstellen. Das sind einmal Sprachmodelle, das sind einmal Diffusionsmodelle. Dem werden wir uns dann in den letzten 2 Folgen nähern. In den ersten 2 Folgen wird es ja quasi, ich habe jetzt die Folge heute genannt, Frühgeschichte der künstlichen Intelligenz. Wir werden uns bis in die 50er Jahre vorarbeiten.
Ja.
Und dann in der zweiten Folge, in der nächsten Folge geht es dann so ungefähr bis an die Jahrtausendwende ran. Das stimmt nicht ganz, aber so ungefähr.
Über den Schachtürken haben wir doch auch schon mal gesprochen, irgendwo am Rand, oder?
Der Schachtürke ist, man kann natürlich jetzt in Zweifel ziehen, dass das wirklich eine technologischer Auswuchs von künstlicher Intelligenz ist. Ich würde argumentieren, dass es eher ein soziales Experiment ist, quasi ein früher Kritik am Turing-Test.
Ja, das stimmt.
Aber das ist schon der richtige Punkt. Ja, wir fangen nicht erst an, in dem Moment, wo es Computer im engeren Sinne gibt, sondern fangen ein bisschen eher an. Ich habe mich so ein bisschen orientiert an dem Wikipedia-Artikel Timeline of Artificial Intelligence, der ein schöner Leseabend ist, wenn man sich da mal durchklicken möchte. Es ist ein schön aufbereitet, so verschiedene Meilensteine, die zu der Technologie führen, die wir heute halt im weiteren oder engeren Sinne als künstliche Intelligenz bezeichnen. Und vielleicht so als Motivation, was dieser Begriff alles umfassen kann, habe ich hier einige Sachen rausgepickt. Das eine ist im 4. Jahrhundert vor Christus. Wir sind bei Aristoteles, einem doch der bekannteren Namen der griechischen Philosophie. Und der Aristoteles führt bestimmte Regeln für formales, ja, mechanistisches Denken ein, unter anderem den Syllogismus. Das sind dann hier, es gibt doch, wenn ich dem Link folge zu Wikipedia, gibt es auch hier ein schönes Beispiel. Genau, es gibt ein Syllogismus besteht aus zwei Prämissen und dann einer Schlussfolgerung. Hier ein Beispiel. Erste Prämisse, alle Menschen sind sterblich. Zweite Prämisse, alle Griechen sind Menschen. Und dann die Schlussfolgerung daraus, alle Griechen sind sterblich.
Das ist ja erstmal formale Logik, oder?
Das ist, was wir heutzutage in der Informatik als Aussagenlogik bezeichnen, was auch eine Domäne ist, ja, was als im engeren Sinne als Teil der Informatik verstanden wird. Also dieses ganze Thema Logik ist eine, ja, rein formal Mathematik, aber in dem Sinne, wie wir diskutiert haben, in Folge 0 bereits. Theoretische Informatik als solche ist ein Teilgebiet der Mathematik, eines, das ich gerne Berechnungstheorie nennen würde, was ich für kompakt halten würde. Und da steckt auch sowas wie Logik mit drin. Mhm. Und deswegen ist das hier auch mit aufgeführt als, ja, ein früher Ansatz. Ja, künstliche Intelligenz ist natürlich jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Also natürlich, die Tatsache, dass wir jetzt den Syllogismus haben, heißt halt noch nicht, dass wir als nächstes eine Rechenmaschine haben, die das ausführt. Aber es ist aufgezeigt, dass Denken zumindest bis zu einem gewissen Maße nicht einen animalischen Geist oder sowas erfordert. Also es ist nicht erforderlich für diese Ableitung, dass ein Mensch sie macht, sondern wenn man die halt entsprechend formalisiert, dann kann das formale System selber diese Ableitung leisten. Und auf welchem Substrat, ob nun menschlich oder in einer Maschinenintelligenz oder auch in irgendeiner anderen, vielleicht tierischen oder außerirdischen Intelligenz, spielt dann für die Wahrheit der Ableitung keine Rolle.
Okay, ja.
Und ich habe dann noch im Prinzip habe ich einen weiteren Pick. Ich hatte so eine Sache schon im Gedanken, die ich damit aufnehmen wollte und habe dann gesehen, ich muss da noch einen Schritt weiter zurückgehen. Ich hatte eigentlich an Leibniz gedacht, aber wir können einen weiteren Gedanken anfangen im 12., 13. Jahrhundert mit dem Herrn Ramon Lull. Ist hier beschrieben, was das für einer ist? Ein mallorquinischer Philosoph, Logiker und Theologe. Ramon Lull, und er legt dann um etwa 1305 ein Werk vor namens Ars Generalis Ultima. Also die ultimative allgemeine Kunst. Also der hat auf jeden Fall an Bescheidenheit nicht gelitten. Da war ein großer Anspruch da in dem Werk, was er geleistet hat. Und in diesem Werk erläutert Herr Lull, wie man durch mechanisches Kombinieren von Begriffen mittels einer von ihm erdachten logischen Maschine zu Erkenntnissen gelangt. Also man kann sich auch hier wiederum so ein bisschen durch Wikipedia durchklicken. Und wird hier so Beispielseiten sehen aus diesem Werk entnommen. Da ist so quasi eine Art Weltenbaum dargestellt, in dem dann Begriffe angeordnet sind. Ich kann das hier leider in der Auflösung dieses Scans hier nicht so richtig lesen. Also ich sehe hier auf jeden Fall so Begrifflichkeiten, die miteinander verbunden sind, so einem Kreismuster, Bonitas, Magnitudo, Duratio, Potestas, Sapientia. Also das ist natürlich alles in Lateinisch damals. Das ist natürlich damals die Wissenschaftssprache schlechthin oder halt die Gelehrtensprache allgemein. Und diese Konzepte werden hier alle nach, ja, strukturierten Prinzipien versucht, ineinander in Bezug zu setzen. Und es wird halt versucht, eine Formalisierung vorzunehmen von Logik, die natürlich zu der Zeit ja stark durch theologische Prinzipien, durch Glaubenssätze und sowas geprägt war. Das soll natürlich nicht heißen, dass Lull eben nicht auch ein Theologe war. Also er war sowohl Logiker als auch Theologe. Und das ist ja eher damals ja noch kein Gegensatz, so wie das vielleicht heutzutage gesehen wird. Ich habe ja ein Zitat dazu. Die große Kunst, also eben dieses Hauptwerk, war Lull seinen Memoiren zufolge von Gott offenbart worden. Er wurde von da an auch Dr. Illuminatus genannt. Also der erleuchtete Doktor.
Okay, sehr gut.
Das fand ich auch schön und wollte ich reinnehmen, weil das Motiv Erleuchtung, Aufklärung ist ja auch eins, was in Hackerkreisen so Teil der spezifischen Hacker-Subkultur ist, auch unter anderem durch die Illuminatus-Trilogie von Robert Anton Wilson.
Mhm. Ja.
War das Wilson oder erinnere ich das jetzt falsch? Das müssen wir jetzt klären, damit ich hier nichts Falsches sage. Robert Shea und Robert Anton Wilson, doch, ist richtig erinnert, sehr gut. Wo zum Beispiel auch diese Fixierung von Nerds auf die Zahl 23 und auf und davon abgeleitet die Zahl 5 herkommt. Und da werden so allgemeine Motive verarbeitet, die zum Beispiel den Illuminaten als Geheimorden zugeschrieben werden. Was auch passend ist, weil zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt gerade hatte Deutschlandfunk Nova unter eine Stunde History, ich glaube 250 Jahre Gründung des Illuminatenordens. Also eine Geheimloge innerhalb des Freimaurerordens.
Okay, sehr gut.
Oder der Freimaurerloge.
Ach, du erzählst mir jetzt noch neue Sachen, weil ich bin immer noch nicht mit meinem Backlog durch. Das ist gut, okay.
Ja, dann hast du jetzt schon mal ein Preview auf deinem Backlog. Und du kannst dann, wenn du das dann im Schnitt hörst, in wenigen Monaten kannst du dann prüfen, ob du das dann zwischendurch auch bis dahin geschafft hast.
Ja.
Also ja, wir sehen natürlich hier, hinter diesen ganzen Konzepten von Logik und sowas steckt jetzt nicht als nächstes die Intention, eine Maschine zu bauen, sondern es steckt halt eher ja eine theologische Intention, eine göttliche Erleuchtung zu erfahren, dass halt das Wesen der Welt sich offenbaren möge. Also das ist so ein, ich würde nicht mal sagen, das ist ein damaliges Muster. Das ist, glaube ich, auch heute etwas, was Wissenschaftlern innewohnt, dass man nach möglichst einfachen Grundstrukturen sucht, aus denen sich die ganze Welt erklären lässt. Das ist zum Beispiel ja auch, was unter Occam's Razor steckt, zu sagen, die einfachste Erklärung ist meistens die beste, was nicht heißen muss, die richtige, aber halt, wenn man versucht, einfache Erklärungen für bestimmte Phänomene der Welt zu finden, dann macht es das einfacher, Experimente zu gestalten und diese Theorien tatsächlich zu überprüfen. Also wenn man irgendwie jetzt auf irgendwie einen Blitz sagt, ja, das ist, weil da sich Ladungen gegenüberstehen, das ist eine relativ einfache Erklärung, weil dann könnte man zum Beispiel überlegen, wie man diese Ladung irgendwie trennen kann, um dann einen Blitz selber zu erzeugen. Wenn man jetzt hingegen sagt, ein Blitz entsteht, wenn Einhörner eine Fee kitzeln, dann ist das halt schwierig, experimentell zu überprüfen. Also da sind halt sehr viele Vorannahmen getroffen über die Existenz von bestimmten mythologischen Kreaturen.
Ich gucke nochmal nach, was Occam's Razor genau besagt, weil ich glaube, das ist ein kleines bisschen, es ist diffizil, das auszudrücken.
Ich glaube eigentlich, dass ich das vereinfacht ausgedrückt besagt ist. Von mehreren möglichen hinreichenden Erklärungen für einen und denselben Sachverhalt ist die einfachste Theorie allen anderen vorzuziehen. Eine Theorie ist einfach, wenn sie möglichst viel weniger Variablen und Hypothesen enthält und diese in logischen Beziehungen zueinander stehen, aus denen der zu erklärende Sachverhalt folgt. Und ich denke, das habe ich.
Ja, genau. Es ist halt wichtig zu sagen, hinreichende Erklärungen und logische Beziehungen. Das ist wichtig, weil ansonsten findet man einfache Erklärungen findet man immer schnell.
Ja, oder halt, wie gesagt, Erklärungen, die halt nicht wirklich falsifizierbar sind. Also das ist halt Occam's Rasiermesser. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass die einfachste Erklärung richtig ist, aber das heißt halt, dass es da sich lohnt anzufangen, weil man mit einer einfachen Hypothese einfache Experimente gestalten kann oder vergleichsweise einfache Experimente und dann sich dadurch schneller an die Wahrheit heranbewegen kann und weitere Erkenntnis gewinnen kann, die dann entweder die Hypothese untermauern oder halt die Hypothese verwerfen, aber Informationen geben, mit denen man dann eine einfachste Hypothese bauen kann.
Ja.
Ja, das war Ramon Lull mit seinem Ars Generalis Ultima. Auf diese Arbeit stützt sich dann mehrere Jahrhunderte später, 1679, Leibniz. Was ist sein Vorname? Ich glaube, Gottlieb Wilhelm oder so? Gottfried Wilhelm Leibniz. Sehr gut. Ja. Bekannter Universalgelehrter ja aus dem 17. Jahrhundert. Ich glaube, so einer der letzten Universalgelehrten, also bevor die Welt eine derartige Komplexität annahm, dass man nicht mehr in allen Fächern gebildet sein konnte, wenn man irgendwie in der Weltspitze mitspielen wollte. Und ja, Leibniz hat sich auf Lulls Arbeit gestützt und ein Alphabet der menschlichen Kognition entwickelt. Mit ja im Prinzip derselben Intention, dass auch wiederum Argumente nach festen Regeln mechanisch ableitbar sein sollten. Also Argumente jetzt, ja, bestimmte logische Sätze sollten halt ableitbar sein und dann kombinierbar zu weiteren Aussagen, ja, so wie wir das halt heutzutage in der Aussagenlogik machen. Allerdings, ich würde, glaube ich, sagen, als wesentlichen Unterschied zu heute ist, dass man nicht mehr in der Aussagenlogik oder so den Anspruch hat, die ganze Welt erklären zu wollen. Das ist dann, ja, das greift jetzt ein bisschen vor, aber man läuft dann irgendwann in ontologische Probleme rein. Also Ontologie, die Wissenschaft von ja, den Dingen, die es gibt, also quasi überhaupt erstmal zu benennen, was es eigentlich so für Sachen gibt. Und dann kommt man dann halt zum Beispiel in so interessante Fragen rein, wie was ist eigentlich ein Stuhl? Und dann kann man dann halt irgendwie auf so ein entsprechend präpariertes Stück Holz zeigen und sagen, dieses erfüllt die Funktion eines Stuhls, also ist das ein Stuhl? Und dann kann man sich zum Beispiel fragen, ja, wenn ich jetzt so ein Stück abkratze von dem Stuhl, dann ist es irgendwie immer noch ein Stuhl, was habe ich denn jetzt gerade abgekratzt? Und war das jetzt ein Stuhl, der in dem anderen Stuhl versteckt war und ich habe ihn durch das Abkratzen rausgeholt? Und was passiert hier eigentlich? Also das ist so ganz grundsätzlich, was in der Ontologie abgeht. Also ja, dass man irgendwie versucht, den Dingen erstmal eine inhaltliche Struktur zu geben, den ganzen Begriffen, mit denen man die Welt ordnet, und zu versuchen, dies allgemeingültig zu machen, also eine Weltontologie zu finden, ist, ohne jetzt, dass ich besonders philosophisch bewandelt bin, doch, glaube ich, relativ aussichtslos oder zumindest extrem schwierig. Und man beschränkt sich dann heutzutage eigentlich eher dafür, Ontologien in bestimmten Domänen zu konstruieren. Also wenn man halt sagt, man macht jetzt ein Register für Personaldaten, vielleicht von einem Unternehmen oder sowas, dann wird man vielleicht jetzt nicht irgendwie philosophische Fragen klären, von was eigentlich eine Person ist, sondern man wird halt irgendwo sachdienliche Grenzen ziehen und dann halt sagen, wir haben halt ein generales, allgemeingültiges, alltägliches Verständnis von dem, was eine Person ist, und das nehmen wir jetzt einfach so hin. Oder wir beziehen uns vielleicht auf einen bestimmten Rechtsbegriff oder so etwas. Und dass dieser Rechtsbegriff vielleicht nicht alles umfasst, was rein formal eine Person sein könnte, das nehmen wir dann halt der Einfachheit halber mal hin, weil wir jetzt hier gerade irgendwie, wie gesagt, eine Personaldatenbank entwickeln und nicht uns fragen müssen, was jetzt eigentlich passiert, wenn wir auf außerirdisches Leben treffen.
Ja, das ist ja sowieso eine recht interessante Sache, wie, also auch so eine ontologische Weltsicht eigentlich sehr stark von den Umständen geprägt ist, in denen man aufgewachsen ist und was man einfach so als selbstverständlich hinnimmt.
Ja. Mir gefällt ja dieses Diktum, ein Begriff definiert sich durch seinen Ausschluss. Und also zum Beispiel halt irgendwie, dass wir das Wort Mann verwenden, ist ja nur deswegen notwendig, weil es auch einen Gegenbegriff wie Frau gibt. Und dann kann man eventuell weitere Gegenbegriffe finden, wenn man halt die da nicht ein Geschlechtsbinarität unterstellt. Aber halt, wenn halt jeder Mensch ein Mann wäre, dann bräuchte man das Wort Mann nicht.
Ja, das ist natürlich wahr, ja, das stimmt. Ich habe vor einiger Zeit mal, ich weiß gar nicht mehr in welchem Podcast, haben sich Menschen darüber unterhalten, dass es gar nicht so einfach ist, logisch herzuleiten, wie Mathematik funktioniert, ohne irgendwelche Vorannahmen und Bedingungen.
Mhm. Ja, also, dass man muss irgendwann von Axiomen ausgehen, ja.
Ja, genau. Also das halt wirklich auf einzelne Axiome zurückzuführen und ohne die Vorannahme, dass man irgendwie einem 3- oder 4-Jährigen schon anfängt beizubringen zu zählen, dann wird das relativ schwierig.
Haben wir irgendwann mal die Peano-Axiome oder sowas mal besprochen? Ich meine, das geht, glaube ich, über den Rahmen dieses Podcasts hinaus. Und ich finde es jetzt spontan nicht in den Notizen, aber das ist eine Sache, die man sich klar machen kann. Die Mathematik war halt auch sehr lange geführt, ja, mehr so auf einer intuitiven Basis. Also man hat ja zum Beispiel eine intuitive Vorstellung davon, was Zahlen sind. Also halt zum Beispiel irgendwie, wenn man einen mathematischen Text anfängt, meinetwegen Adam Riese oder sowas, wenn man in der Zeit Größenordnung sind, wir schlagen das Buch auf, sind auf Seite 1, dann wird jetzt nicht erstmal eingeführt, was eigentlich die Zahl 3 bedeuten könnte und was das ist, sondern das wird halt als gegeben vorausgesetzt. Das ist eine ontologische Klasse, die in dem Sinne schon in allen Lesern existiert. Also wenn man das erste Mal mit einem Text interagiert, dann wird man schon vorher die entsprechenden intellektuellen Fähigkeiten aus der Welt mitgenommen haben, um diese Abstraktion zu bilden von, es gibt irgendwie 3 Äpfel und es gibt 3 Bananen und dann können wir halt die Dreiheit von dieser Sache getrennt davon betrachten und halt diese Abstraktionsebene aufsuchen, auf der wir dann halt feststellen können, dass die Tatsache, dass 2 Äpfel plus 3 Äpfel 5 Äpfel sind, nicht eine Sache ist, die den Äpfeln innewohnt, sondern den Zahlen an sich, die wir dann als abstraktes Konzept identifizieren.
Mhm. Ja.
Und das ist relativ lange, wie Mathematik gemacht wurde. Naja, ich will nicht sagen, das ist, glaube ich, geht vielleicht ein bisschen zu weit. Es gab sehr früh schon einen Ansatz, das Ganze aus möglichst wenig Grundaxiomen abzuleiten. Das war Euklid, die Elemente, eine Buchreihe aus der griechischen Antike, in der als Grundprämissen damals verwendet wurde, bestimmte geometrische Einsichten, also halt darüber, ob man, wenn man eine Linie und einen Punkt hat, der nicht auf die Linie liegt, dann kann man exakt eine Linie konstruieren, die parallel ist zu dieser anderen Linie und durch den Punkt geht. Also solche Axiome werden da vorausgesetzt, die man sich dann halt im Zweifelsfall, also da wird dann halt auch wiederum quasi mit der Geometrie als Basis argumentiert, weil man sich die halt klar machen kann, zum Beispiel durchzeichnen. Das kann man sich durchzeichnen erarbeiten, das ist halt keine Alternative dazu gibt, als das, was ich jetzt gerade gesagt habe.
Im Falle einer geometrischen Konstruktion einen sichtbaren Beweis dafür. Ja,
ja, ne? Genau. Oder zumindest mal bis zu einem gewissen Rahmen. Also natürlich irgendwann ist halt der Punkt, wenn die Zeichnung zu kompliziert wird, dann kann man halt sagen, ja, aber vielleicht, wenn ich es ein bisschen anders hinschieben würde, dann würde vielleicht dieser Schnitt hier durch einen anderen Teil der gerade gehen und sowas. Und dann kann man dann halt anfangen, da fängt dann Euklid an, tatsächlich Beweise zu führen. Aber ja. Tatsächlich, ja, auf diesem geometrischen Axiom basiert er dann im zweiten Teil der Elemente dann auch die Zahlensysteme. Also er führt dann Zahlen aus geometrischen Überlegungen heraus ein. Und das ist heutzutage, wie man es nicht mehr in der Mathematik macht, dann um 1900 rum kam dann das sogenannte Hilbert-Programm auf. Das war also allgemein, David Hilbert war ein bedeutender Mathematiker damals, der ja, so einen großen Katalog von Fragen vorgelegt hat, mit denen sich, genau, Hilberts Liste von 23 mathematischen Problemen oder Hilbertsche Probleme ist hier der entsprechende Wikipedia-Artikel. Und diese Liste war aus dem Jahr 1900 so quasi als Motivation, was die Mathematik so in den nächsten 100 Jahren leisten sollte, um ihre Lücken in der Theorie zu schließen. Es sind auch einige von den Problemen weiter ungelöst. Aber einer von den Punkten war, dass die Mathematik komplett axiomatisch formalisiert werden sollte. Also dass man halt nicht von intuitiven Vorstellungen ausgeht, sondern halt versucht zu finden, was die geringste Menge von Grundannahmen ist, aus dem man alles andere konstruieren kann. Und das ist dann auch relativ erfolgreich unternommen worden, hat dann dazu geführt, dass heutzutage die komplette Mathematik auf der Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre basiert. Entweder die Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre in ihrer ursprünglichen Formulierung oder mit Auswahlaxiomen. Also man hat die Wahl zwischen 9 und 10 Axiomen, glaube ich, aus dem Gedächtnis. Das können wir auch kurz bestätigen, ob das die richtige Zahl ist. Ja, genau, 9 Axiome mindestens und das 10. Das Auswahlaxiom ist so ein bisschen umstritten. Es gibt so bestimmte mathematische Sätze, die kann man nur mit Auswahlaxiomen beweisen. Und es ist noch nicht so richtig klar, ob das ein Widerspruch zu den anderen steht, ist halt die Sache. Deswegen ist es immer noch so ein bisschen, naja, man würde eigentlich, also wann immer man einen Beweis hat und der Beweis erfordert das Auswahlaxiom, dann ist immer noch eine offene Frage, kann man es auch ohne das beweisen? Ja, und damit mit diesen ZF-Mengenlehren-Axiomen wird die Mengenlehre eingeführt und dann kann man anfangen, alle möglichen anderen Sachen aus der Mengenlehre zu konstruieren. Also man kann dann durch eine bestimmte Konstruktion die Piano-Axiome einführen, um zu sagen, wie natürliche Zahlen funktionieren. Also man definiert dann halt eine Menge von Dingen, eine Menge von Objekten. Und wie gesagt, da wir halt Menge sagen, müssen wir die Mengenlehre voraussetzen. Aber die natürlichen Zahlen sind dann halt eine derartige Menge von Objekten, die dann halt in dem Fall Zahlen sind. Und wir setzen halt voraus, dass es eine Null gibt. Und wir setzen voraus, dass wir zu jeder natürlichen Zahl einen Nachfolger finden können, der ebenfalls eine natürliche Zahl ist. Und wir setzen außerdem voraus, dass wenn eine Zahl einen Nachfolger hat, ist das nicht die Null. Also man kann nicht wieder zurück zur Null loopen, wenn man immer wieder den Nachfolger nimmt. Und es werden noch zwei weitere Sachen vorausgesetzt, die dann dazu führen, dass die Struktur, die sich dann daraus ergibt, man fängt mit der Null an und nimmt immer wieder den Nachfolger, dass dann halt eine unendliche Kette entsteht, die dann halt eben die natürlichen Zahlen sind. Und dann dementsprechend hat man dann eine Möglichkeit, dass man sagen kann, was auch immer der Nachfolger von der Null ist, das Ding nennen wir jetzt 1. Und was auch immer der Nachfolger davon ist, nennen wir die 2. Und das sind eindeutige Namen. Und das können wir halt in die Unendlichkeit fortsetzen. Und haben dann ein entsprechendes Benennungssystem, um tatsächlich die Zahlen ja aus dem Nichts zu erschaffen. Das ist dann auch so ein bisschen merkwürdig. Ich kann das durchaus empfehlen, wenn man mathematisch interessiert ist und das nicht gemacht hat. Also wenn man ein Mathematikstudium hat, hat man das sicherlich gemacht. Aber wenn man vielleicht Mathematik in der Oberstufe oder im Gymnasium hatte und hat das noch nicht durchexerziert. Diese Axiome sind hier bei Wikipedia natürlich zu finden. Und man kann sich das einfach mal klar machen, dass man zum Beispiel sagt, man fängt irgendwie an, man hat irgendwie 0 als erste natürliche Zahl, man hat diese Nachfolgeoperation, die aus natürlichen Zahlen andere natürliche Zahlen macht. Und dann kann man mal versuchen, wenn man nur die ersten 2 Axiome nimmt, kann man irgendwie eine Struktur von natürlichen Zahlen konstruieren, die nicht diejenige ist, die wir kennen. Also dass wir vielleicht sagen, irgendwie, es gibt irgendwie mehrere Nachfolger oder Zweige von Zahlen, die dann irgendwie wieder sich zusammenführen oder Schleifen bilden oder so etwas. Und dann kann man dann halt sukzessive sehen, wenn man diese ganzen Axiome einführt, dass eben diese Struktur als lineare, unendliche Kette sich dann zwingend ergibt daraus, wie diese Axiome gestaltet sind. Und die Sache ist ja auch, bei diesen Axiomen steht dann halt nur erstmal da so, es gibt sowas. Also es gibt eine Menge von natürlichen Zahlen, die auf einer Null basieren und auf wiederholte Anwendung der Nachfolgeoperation. Das sagt halt noch nicht, wie die beschaffen sind. Aber das ist halt auch nicht der Punkt, weil die Axiome lernen einen dann am Ende, dass es nicht relevant ist, wie die Zahlen untereinander beschaffen sind. Also man kann eine Konstruktion wählen. Ich denke mal, das wird hier ich sehe es spontan in dem Artikel hier nicht eingeführt. Deswegen sage ich es jetzt mal kurz. Man kann eine relativ einfache Konstruktion darin nehmen, dass man sagt, die Null ist die leere Menge. Und wenn man eine Zahl hat, die ja dann also auch eine Menge ist, dann ist der Nachfolger von dieser Zahl ist die Zahl als Menge vereinigt mit der Menge, die nur diese Zahl enthält. Das klingt jetzt so ein bisschen verworren, aber im Wesentlichen halt einfach, das ist eine sehr einfache Konstruktion, die nichts anderes erfordert, außer die leere Menge und Vereinigungsoperationen, die halt in den Zermelo-Fraenkel-Axiomen schon drin stecken. Ah. Und damit kann man eben alle natürlichen Zahlen konstruieren. Also es erfüllt einfach diese Axiome und dann stellt sich halt heraus, okay, also es gibt tatsächlich so eine Konstruktion, die das machen kann, die etwas erzeugen kann, was sich wie natürliche Zahlen verhält. Und diese interne Struktur, also dass die 7 dann meinetwegen halt eine Menge mit 7 Elementen drin ist, auf eine ganz bestimmte Art und Weise, ist ja dann am Ende irrelevant. Es kommt halt nur darauf an, dass die 7 halt als Nachfolger die 8 hat und dass die 7 der Nachfolger der 6 ist. dann muss man sich halt nur noch damit beschäftigen. Also auch wiederum verwenden wir halt die mentale Fähigkeit, Abstraktionen zu bilden und haben dann am Ende halt nur noch Zahlen vor uns und die Nachfolgeoperation. Und dann kann man dann halt anfangen, dann aus dieser Nachfolgeoperation eine Addition zu machen. Also dass man halt zum Beispiel sagen kann, 5 plus 2 heißt halt, wir suchen den Nachfolger von der Nachfolger von der 5 und das ist dann halt 7. Und dann kann man, wenn man die Addition auf diese Weise konstruiert hat, dann genauso auf ähnliche Weise die Multiplikation konstruieren. Und dann wird es ein bisschen haariger, dann, weil Minus und Teilung und sowas funktionieren auf den natürlichen Zahlen nicht unbedingt immer. Also 3 minus 5 ist eine Sache, die in den natürlichen Zahlen selber nicht geht, weil es noch kein minus 2 gibt. Aber man kann dann, das wäre dann noch der nächste Punkt, wo man dann weiterlesen kann, man kann dann eine Äquivalenzklassenkonstruktion machen, um dann aus den natürlichen Zahlen die ganzen Zahlen zu erhalten und dann wiederum aus den ganzen Zahlen die rationalen Zahlen. Und dann kann man, um auch zu den reellen Zahlen zu gelangen, noch einen Dedekind-Schnitt machen. Das sind dann so die weiteren Schritte, wenn man sich dazu belesen möchte. Das ist jetzt sehr weit von dem weg, wo wir jetzt eigentlich gerade waren. Aber ja. Das ist, wie Axiomensysteme funktionieren. Man findet halt irgendwo einen möglichst kleinen Haken, an dem man sich hängen kann und dann kann man das ganze Haus konstruieren. Also dieses ganze formale System der modernen Mathematik hängt quasi an einer Klippe, so an einem einzigen kleinen Karabiner namens Zermelo-Fraenkel-Mengenlehre. Und wir sind uns noch nicht so richtig sicher, ob wir den zweiten kleinen Karabiner namens Auswahlaxiom, ob der tragend ist. Oder ob das zu statischen Problemen führt, wenn wir den belasten. Aber bis jetzt läuft das alles ganz gut. Wir waren bei Leibniz. Mit seinem Alphabet der menschlichen Kognition haben, wie gesagt, in Zweifel gezogen, dass dieses Projekt so tatsächlich zielführend ist. Und wie gesagt, deswegen heutzutage die Mathematik beschränkt sich auf, backt kleinere Brötchen als ein universelles Alphabet der menschlichen Kognition machen zu wollen, sondern sagt halt, wir bleiben bei bestimmten formalen Systemen, die wir aus bestimmten Axiomen ableiten können. Allerdings, Leibniz ist auch auf eine andere Weise interessant für die Frühgeschichte der künstlichen Intelligenz, weil er ja auch einer der Urväter der Analysis ist. Also das Teilgebiet der Mathematik, was sich mit insbesondere Ableitungen und Integralen beschäftigt. Also halt die klassischerweise die Frage, man hat, wenn man eine Ableitung bildet, ist das zum Beispiel die Frage, man hat eine Funktion, die sich, vielleicht eine Funktion f, die von einer Variable x abhängt. Und wie schnell ändert sich jetzt der Wert dieser Funktion f von x, wenn sich das x ändert? Also klassischerweise, wenn man das als Graphen darstellt mit x auf der horizontalen Achse und dann den Werten f von x auf der vertikalen y-Achse abgetragen, wäre dann also die Frage, wie steil der Anstieg dieses Funktionsgraphen an bestimmten Stellen x ist. Das ist ja, was eine Ableitung ist. Ja, ist wahrscheinlich, hoffentlich noch jedem Erinnerung, der, wie gesagt, Mathematik in der Oberstufe hatte. Und ja, das ist ein Gebiet, was Leibniz entwickelt hat, zusammen bzw. parallel in Konkurrenz mit Isaac Newton, der zur selben Zeit gewirkt hat. Isaac Newton ja in einer mathematischen Tradition, die so ein bisschen mehr in Richtung der Physik geht und Leibniz eher als Mathematiker unterwegs, so ganz grober Gegenüberstellung, haben so beide so zwei natürlich heutzutage kohärente, aber doch leicht unterschiedliche Perspektiven auf die Sache gelegt, die für verschiedene Disziplinen interessant sind. Und Leibniz 1676, also 3 Jahre vor diesem Alphabet der menschlichen Kognition, leitet als Teil seiner Grundlagenforschung der Analysis die Kettenregel her. Die Frage also, wenn eine Funktion nicht einfach nur von einer Variable abhängt, sondern die Funktion enthält das Ergebnis einer anderen Funktion. Also wir haben nicht nur f, was von x abhängt, sondern f hängt von g von x ab. Und g von x ist halt wiederum eine eigene Funktion. Dann kann man dann mit der Kettenregel beschreiben, wie die Ableitung der Gesamtfunktion f aussieht, wenn sich x ändert. Nämlich das sieht dann halt so aus, dass wir die Ableitung von f nehmen und tun dort den Wert von g von x rein. Und außerdem multiplizieren wir das noch mit der Ableitung von g von x. Das ist, was die Kettenregel ist. Das müssen wir jetzt ein bisschen quasi uns merken, denn das kommt dann in Folge 90 wieder ran und ich werde dann zum gegebenen Zeitpunkt darauf hinweisen. Aber ich fand die Parallele interessant, dass Leibniz auf verschiedene Art und Weisen quasi Grundlagen gelegt hat für das, was wir dann später KI-Forschung oder maschinelles Lernen und sowas alles nennen werden.
Okay, ja.
Und insbesondere ist das nicht nur halt verschiedentliche Vorarbeit, sondern es ist auch Vorarbeit im Prinzip für zwei Traditionen. Das ist so eine Frage, die sich mir ein bisschen in der Vorbereitung gestellt hat, wie strukturieren wir das Ganze jetzt ein bisschen? Können wir da irgendwie ein Narrativ spinnen, anstatt das hier einfach nur historisch eins nach dem anderen abzuzählen? Und mir ist hier ein Blogartikel untergekommen von dem KI-Forscher Gary Marcus, der jetzt heutzutage Prominenz erlangt hat, dadurch, dass er ein sehr lauter Kritiker ist von der aktuellen KI-Blase und den aktuellen KI-Technologien. Jetzt wiederum nicht so sehr, wie ich das im Penta-Radio zum Beispiel vertrete, aus den sozialen Bedenken heraus, wobei natürlich heutzutage, wenn man KI-Kritiker ist, dann wird man auch irgendwann auf die finanziellen Probleme von den ganzen Investmententscheidungen sowas hinweisen, aber er macht das halt aus einer Tradition selber in dem Gebiet als Forscher tätig zu sein Und insbesondere, ja, das ist da eine, ja, ich will jetzt nicht sagen persönliche Krämung ist, aber dass seine Arbeit von diversen Fürsprechern des aktuellen KI-Hype oder ja, prominenten Vertretern herabgewürdigt wurde, auf eine Art und Weise, die er für nicht gerechtfertigt hält. Und insbesondere deswegen, weil es da in dieser KI-Forschung zwei widerstreitende oder ja zumindest zurzeit konkurrierende Traditionen gibt, die eventuell einer Synthese erfordern. Das ist halt die These, die Gary Marcus vertritt, dass man diese zwei Traditionslinien irgendwie zusammenfassen muss zu einem Gesamtsystem, was dann vielleicht tatsächliche Intelligenz darstellen könnte. Diese Traditionen sind einmal die symbolische Tradition und die konnektionistische Tradition. Diese ganzen Punkte, die ich jetzt gerade eben vorgelegt hatte, jetzt mal abgesehen von der Kettenregel, also dieser Punkt, Aristoteles beschreibt den Syllogismus. Ramon Null macht diese logische Maschine, die Begriffe kombinieren kann und dann halt Leibniz macht daraus dieses Alphabet der menschlichen Kognition. Und diverse andere Punkte, die man, wie gesagt, in dem Wikipedia-Artikel Timeline of Artificial Intelligence sich angucken kann, der hier auch verlinkt ist in unseren Shownotes. Das ist alles symbolische Tradition. Zitat aus dem Artikel von Gary Marcus. In diesem Ansatz stehen Symbole und Variablen für Abstraktionen. Mathematische und logische Funktionen machen den Kern aus. Symbolische Systeme repräsentieren Wissen im Allgemeinen explizit, oft in Datenbanken und verwenden klassische Programmiersprachen oder sind komplett in diesen verfasst. Das ist die eine Tradition. Ja, wie wir jetzt halt schon sehen können, ist in dem Sinne dieses Alphabet der menschlichen Kognition kann man ja in dem Sinne fast auch schon als Programmiersprache darstellen und wir werden dann noch sehen, es gibt derartige Systeme, die da noch näher rankommen an diese Vorstellung. Das ist, was eben diese symbolische Tradition darstellt. Hingegen die konnektionistische Tradition. Konnektionistische Systeme sind statistisch sehr lose von bestimmten Aspekten des Gehirns inspiriert, zum Beispiel sind Knoten in neuralen Netzwerken als Abstraktion von Neuronen gedacht und für gewöhnlich auf großen Datensätzen trainiert. Große Sprachmodelle, also LLM, entwuchsen dieser Tradition. Und wir sehen natürlich der Ansatz, der aktuell halt der dominierende ist im gesellschaftlichen Diskurs, in technologischen auch Investitionsentscheidungen, ist dieser konnektionistische Ansatz. Vielleicht so ein bisschen eine Folge von Big Data. Wir schmeißen einfach ganz viele Daten auf das Problem rauf und dann wird es schon alles gehen. Nein, das ist natürlich zu kurz gegriffen. Das ist jetzt, das ist zu weit polemisiert. Von diesem Satz ziehe ich mich natürlich zurück und gebe allen politischen Ämtern zur Verfügung. Aber das ist, worum es bei der konnektionistischen Tradition gibt und es wird diverse Systeme geben, die wir im Laufe dieser Reihe dann besprechen werden. Und ja, im weiteren Verlauf dieses Artikels skizziert Gary Marcus die Geschichte der KI-Forschung im Wesentlichen als eine Geschichte der Spannung zwischen diesen beiden Denkschulen und argumentiert dann eigentlich, wie gesagt, dafür, dass eine Synthese notwendig ist. Also ja, wir haben halt hier nicht den Syllogismus, wir haben die Dialektik in dem Sinne. Wir haben hier den These, Gegenthese und dann die Synthese, die eigentlich erforderlich wäre und die vielleicht auch, die ja natürlich dann in aktuellen Aussagen von prominenten KI-Forschern der konnektionistischen Tradition so langsam kommen sieht. Aber das würde ich jetzt hier außerhalb des Scopes setzen, aber gebe das als Leseempfehlung hier mit.
Okay.
Ich habe mich dann, während ich das so gelesen habe, erinnert gefühlt, dieser Dualismus zwischen symbolischem Denken und konnektionistischem Denken hat eine Ähnlichkeit. Das geht jetzt so ein bisschen in meine Hypothese rein. Das ist jetzt quasi hier, wir machen sprechendes Denken und überlegen uns das jetzt nochmal durch. Beziehungsweise stellen das auch zur Diskussion, wenn vielleicht unsere Zuhörer dazu Gedanken haben. Bekanntermaßen, wenn man auf unsere Webseite geht, gibt es ja dort einen Link Impressum, wo man unsere Kontaktadresse findet und die Webseite ist schlüsseltechnologie-podcast.de. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich so denke darüber, wie ich eigentlich denke, das macht man ja so als Mensch manchmal, das ist ja eine beachtliche Fähigkeit, die uns tatsächlich intellektuell innewohnt, dass wir reflektieren können über das eigene Denken. Das ist ja durchaus außergewöhnlich. Ich will jetzt nicht sagen, dass das einzigartig ist. Es gibt ja bekanntermaßen bei diversen Tierarten auch bestimmte Ansätze, dass es sowas wie eine Theory of Mind gibt, bestimmte Beobachtungen. Und da bin ich jetzt auch kein Experte, um das jetzt irgendwie zu kommentieren, ob jetzt das bei Rabenvögeln oder bei Tintenfischen oder sowas eventuell auch so etwas vorliegen könnte. Aber zumindest bei mir als Mensch, ich habe so eine Reflexionsfähigkeit, ich kann über mein eigenes Denken nachdenken. Und eine Sache, die ich da beobachten kann, ist, es gibt so irgendwie zwei Kategorien vom Denken. Und da bin ich jetzt auch nicht der Erste. Natürlich gleich der nächste Gedanke geht dann an diese klassische Unterscheidung System 1, System 2 in Daniel Kahnemanns, eigentlich Hauptwerk, Schnelles Denken, Langsames Denken. Ist so ein Buch, was ein bisschen unter Kritik geraten ist in den letzten Jahren, weil viele von den Studien, auf denen es basiert, nicht replizierbar sind. Aber deswegen nehmen wir das mal mit so einem bisschen, genießen wir das mit so ein bisschen Vorsicht. Aber wie gesagt, ich reflektiere darüber, dass diese Einsicht zumindest irgendwie greifbar ist, dass es halt zwei verschiedene Denkprozessarten gibt, eben System 1. Schnell, automatisch, immer aktiv, emotional, stereotypisierend und unbewusst. Laut Beschreibung in Wikipedia hier, wie verlinkt. System 2 hingegen langsam, anstrengend, selten aktiv, logisch, berechnend und bewusst. Vielleicht, um das deutlich zu machen, man stelle sich vor, man läuft über die Straße. Man ist irgendwie auf dem Weg zur Arbeit oder zum Supermarkt oder was auch immer. Und während man das tut, denkt man dann nicht darüber nach, wie man geht. Also über die tatsächliche Tätigkeit, einen Fuß vor den anderen zu setzen, um einen anderen Ort zu erreichen. Das ist eine Sache, die man nicht bewusst macht. Also das läuft in diesem System 1 ab, wie gesagt, halt hier schnell, automatisch, immer aktiv, emotional stereotypisierend, unbewusst. Also ja, vor allem halt schnell, automatisch, unbewusst in dem Fall. Dieses Gehen macht man halt einfach. Man gibt halt ein Ziel hin und dann läuft man halt. Und dann stellt man halt vielleicht irgendwann fest, es ist jetzt vielleicht, wie gesagt, gerade zum Zeitpunkt Aufnahme Winter und vielleicht liegt draußen Schnee und Eis und so weiter. Und man stellt fest, dass der Boden leider rutschig ist und dann schaltet es um auf System 2, auf das langsam anstrengende, bewusste, berechnende Denken. Und man überlegt sich dann ganz genau, wie man jeden Fuß einzeln platziert, dass man möglichst nicht wegrutscht auf diesem Untergrund. Oder vielleicht alternativ gesprochen, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich treibe Sport, gehe öfter zum Schwimmen. Und wenn ich halt Schwimmen mache, dann ist das ja meistens eine Bewegungsabfolge, die ich grundsätzlich kenne, die ich also mit diesem System 1 mache, schnell, automatisch, unbewusst. Aber dann werde ich natürlich dann zum Beispiel feststellen, irgendwas ist hier komisch, irgendwie der Armschlag hier beim Kraulen ist irgendwie so ein bisschen komisch oder vielleicht asymmetrisch und sowas, da fällt mir vielleicht was auf. Und dann fange ich an, mich bewusst darauf zu konzentrieren, wie ich den Arm bewege oder bestimmte Teile dieser Armbewegung bewusst nachzuvollziehen, um natürlich daraus einen Trainingseffekt zu ziehen. Und das ist eben dieses System 2. Was dann allerdings auch dazu führt, das kann man halt nicht ewig machen. Also schwimmen mache ich jetzt eh nicht so lange, weil das ist tatsächlich physisch anstrengender als gehen. Aber wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde halt irgendwie durch die Stadt gehen und 5 Stunden lang auf jeden Fußtritt ganz genau darauf achten, das würde wahrscheinlich ziemlich mental belastend werden. Oder ich würde es einfach nicht durchziehen, sondern ich würde einfach irgendwann, würde das Denken abschweifen, irgendwo anders hin. Und es würde wieder automatisch gehen. Oder vielleicht, um es anders zu formulieren, das ist ja der Grund, warum, wenn ein, ja, vielleicht nicht Säugling, aber wenn ein Kleinkind anfängt zu laufen, dass es dann halt nicht sofort als nächstes die 7-Meilen-Stiefel rausholt, sondern dann werden erstmal 2, 3 Schritte gemacht und dann fällt das Kind wieder hin und dann wird erstmal im Kopf verarbeitet, was jetzt eigentlich gerade passiert ist, weil diese Bewegungen alle sehr, ja, sehr bewusste Aufmerksamkeit erfordert haben, um eben daraus zu lernen und dann eben diesen automatischen Fluss zu machen. Und dieses System 1, System 2 Denken hat für mich so ein bisschen eine Parallele zu diesem symbolischen und konnektionistischen. Denn wie gesagt, dieses konnektionistische ist ja so statistisches Denken, was auf Wahrscheinlichkeiten basiert. Also sowas wie, wir haben zum Beispiel halt gelernt, wenn ich jetzt wieder den Ablauf gehen nehme, wir haben halt ganz viele Schritte schon gemacht und dann machen wir halt den nächsten Schritt einfach so, wie die meisten anderen Schritte auch waren. Oder so, wie ich halt eben gerade den Scherz am Anfang der Folge gemacht habe, so, wenn du gerade die Begrüßung machst, dann sind die 2 wahrscheinlichen Wörter, die ich jetzt sagen werde, Hallo, Timeless. Mhm. Ja. Weil wir das jetzt auch schon mittlerweile 90 Mal gemacht haben. Und ich daraus also halt entsprechende Daten habe, die ich dann fortschreiben kann auf eine intuitive Art und Weise. Das ist natürlich, es ist nicht immer der Fall. Es gibt auch Folgen, wo ich schon mal was anderes gesagt habe als das, aber in den allermeisten Fällen kommt das doch hin und in dem Fall war auch kein Anlass dazu, das bewusst umzulenken. Also da geht diese stochastische Art des Denkens damit durchaus zusammen. Hingegen die symbolische Art des Denkens ist eine, die ich sehr stark assoziiere mit bewusstem Denken. Also wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, ich löse eine mathematische Aufgabe. Ich bin hier an meiner Tafel, habe eine Formel hingeschrieben, weil ich irgendein Problem herunterkondensiert habe, halt zum Beispiel in einer Formel, und die muss jetzt einfach gelöst werden. Da steht jetzt einfach x Quadrat plus x minus 4 ist gleich 7 oder was auch immer. Und dann weiß ich ja, da gibt es ja nichts Statistisches oder so. Da gibt es nicht irgendwie verschiedene Möglichkeiten, was es sein könnte, sondern es gibt halt ganz exakte Regeln, die man einfach nur richtig anwenden muss. Das nun wiederholt und durchgängig zu machen, das fällt natürlich unter dieses System 2, das ist halt langsam, anstrengend, logisch, berechnend und bewusst. Ne? Wenn man vielleicht irgendwie 4 Stunden lang das Mathematikabitur schreibt, dann ist man dann eventuell danach ganz schön ausgelaugt, wenn man die ganze Zeit dieses System 2 in Hochleistung versetzt hat.
Ja.
Aber das ist halt das sachlich richtige Werkzeug, um diese Aufgabe zu lösen. Wenn man einfach nur auf die Aufgabe raufguckt und so aus dem Gefühl versucht, also x Quadrat plus x ist gleich 7, dann wird es wohl 13 sein. Das ist ein Ansatz, der kann funktionieren in gewissen Situationen, aber man ist nicht gut beraten mit diesem Ansatz für diese Art von Problem. Das soll jetzt allerdings nicht heißen, dass mathematisches Denken ausschließlich dieses symbolische Denken erfordert, also dieses System 2. Wenn ich mir angucke, mathematische Probleme, die eher so auf der Größenordnung von vielleicht Mathematik-Olympiade sind, wo es ja dann nicht mehr heißt, lösen Sie folgende Gleichung, sondern beweisen Sie das. Und dann, also es wird halt eine bestimmte Prämisse gegeben, meinetwegen, man hat irgendwie so eine Punktwolke im zweidimensionalen Raum und eine Linie bewegt sich da nach bestimmten Mustern und so weiter durch, beweisen sie, dass jeder Punkt einmal erreicht wird oder sowas. Dann ist es ja nun so, man muss dann am Ende, sobald man einen Ansatz hat, halt den Ansatz halt mit diesem symbolischen Denken halt strukturiert niederschreiben und durchargumentieren, damit der Beweis rigoros ist. Aber erstmal eine Idee zu haben, was eigentlich der Ansatz ist, ist etwas, was mit diesem konnektionistischen Denken durchaus zusammengeht. Also, dass man so versucht, eine Intuition zu entwickeln, dass man vielleicht mal dann in dem Fall sagt, okay, wenn es irgendwie so beliebig große Punktwolken geht, wir machen einfach mal nur eine Gruppe aus 4 Punkten, dass wir es von Hand mal durchexerzieren können und sehen einfach mal, wie der Mechanismus vielleicht abläuft. Und dann versuchen wir so ein Gefühl dafür zu bekommen, was so die einzelnen Teilschritte sind und wie man dann eventuell, wo man da eventuell Regeln feststellen kann. Und dann kommt man dann vielleicht auf sowas wie, ja, hier gibt es so eine bestimmte Regel, dass irgendwie die Linie immer nur 3 Punkte gleichzeitig berühren kann oder was auch immer. Und dann kann man versuchen, damit irgendwie was zu bauen. Also das ist dann wieder dieses Denken. Ich meine, ich habe jetzt nie selber Mathematik-Olympiade gemacht, aber das ist ein Denken, was mir als Programmierer durchaus bewusst ist, wenn ich so vor einem haarigen Programmierproblem bin, wo es jetzt nicht darum geht, einfach die Logik, die ich schon weiß, runterzuschreiben, sondern es ist die Frage, wie strukturiere ich eigentlich die Logik, dann ist es manchmal ganz gut, so, sich das alles bewusst zu machen, das alles mal bewusst vor sich aufgeschrieben zu haben, was sind die Anforderungen, was sind die Randbedingungen, wie sieht das System aus, welche Daten habe ich, wo sind die gerade und sowas, das auf sich wirken zu lassen und dann einen Spaziergang zu machen oder halt klassischerweise unter die Dusche zu gehen, wo das bewusste Denken abschweift, wo man halt die eigene Konzentration nicht mehr so sehr auf dieses Problem richtet, sondern halt darauf, dass man sich da gerade die Haare einseift. Und währenddessen blubbert es so im Unterbewusstsein und plötzlich blubbert die richtige Antwort nach oben. Weil da irgendwie, ich meine, wie gesagt, ich bin ja kein Neurologe, ich habe davon keine Vorstellung, ob das tatsächlich so ist, aber meine Vorstellung ist natürlich, da laufen so Signale irgendwo im Kreis und irgendwann findet sich da die richtige Resonanzfrequenz und dann verstärkt sich das dann eben so weit, dass dann irgendwann das ins Bewusstsein hochblubbern kann, wenn da die Lampe hinreichend stark leuchtet. Das ist dann letztendlich auch, warum ich intuitiv dem zustimme, was Gary Marcus in seinem Blog da beschreibt, dass zwischen dieser symbolischen und der konnektionistischen Tradition irgendwie eine Synthese erforderlich ist. Denn wie man halt zum Beispiel in dem Fall sieht, um zum Beispiel so ein interessantes mathematisches oder Programmierproblem lösen zu können, muss man in irgendeiner Form beide Arten von Denken miteinander vereinigen. Und das ist jetzt natürlich eine Sache, die nicht nur auf wissenschaftliche oder mathematische Intelligenz zugrifft. Das kann natürlich genauso gut auch auf so etwas wie Kunst zutreffen. Also eventuell brauche ich halt dieses intuitive, unterbewusste Denken, um irgendwie die zündende Inspiration zu finden. Aber dann halt ebenfalls das bewusste Technikwissen, um dann zu wissen, welche Zeichentechnik ich dann einsetze, um den gewünschten Effekt im fertigen Gemälde zu erzielen.
Ja, das ist natürlich wahr. Ja, also gerade das Beispiel jetzt mit dem Gemälde zuletzt ist natürlich wirklich so ein Punkt, was immer so irgendwelche Fachprobleme mal aufwirft. Man ist natürlich, also das ist was ich jetzt aus meiner Erfahrung berichten kann. Man ist im Prinzip geschult und viele Handgriffe sitzen, aber man steht halt immer mal wieder vor einem Problem, wo man eigentlich nicht so genau weiß, wie man das eigentlich angehen soll. Ne? Das ist eben genau der Punkt. Und das dann wirklich da zu verbinden, ist eigentlich häufig die Lösung. Dass man sich sozusagen eine Lösung überlegt, und dann aber wieder so diesen ersten Teil des Denkens, also dieses, das eher Unbewusste macht, dass man die Handgriffe so macht und sich nur im Großen und Ganzen darüber bewusst ist, was man für ein Ziel erreichen will und wie. Ja. Ja, interessant.
Genau. Ich sehe auf jeden Fall mittlerweile jetzt auch mein Bedenken ausgeräumt, dass diese Folge zu kurz werden könnte.
Definitiv.
wenn überhaupt, wird jede einzelne von diesen Folgen zu lang, aber das ist gut. Ich versuche es ja immer so auf eine Stunde vom Materialmenge raufzugeben, aber es ist natürlich die Frage, wo einen dann diese so hintreibt. Ich hatte definitiv nicht vor, über die Peano-Axiome zu reden heute, aber das ist, wo mich halt das System eins hingeschippert hat.
Ja.
Als letzten Punkt, den ich hier für heute auf der Liste habe, ist dann ein Ereignis, was ja so vielleicht der Startpunkt ist. Ich will nicht sagen Startpunkt, aber es ist so einer der wesentlichen historischen Meilensteine, der heutzutage erinnert wird über die Geschichte der KI-Entwicklung. Das ist die sogenannte Dartmouth Conference von 1956. Dartmouth, eine Universität in den USA. Und dort wurde ein zweimonatiges Sommerseminar veranstaltet zum Thema KI. Nicht die erste Veranstaltung, die sich mit KI befasst hat. Also die Tatsache, dass dort natürlich auch schon KI-Forscher quasi zugegen waren, impliziert ja schon, dass Leute schon mit diesem Thema sich beschäftigt hatten. Aber so diese Mitte der 50er Jahre war dann eben der Punkt, dass Computermaschinen auch nicht mehr nur auf dem Papier existierten und auch nicht nur vielleicht ein, zwei irgendwo, die vom Militär verwendet wurden oder die dann wie die Z1 von SUSE halt verschollen gegangen war, sondern es war tatsächlich mittlerweile eine entsprechende Produktion entstanden, dass solche Maschinen, naja, jetzt natürlich nicht für den Massenmarkt, aber zumindest mal in einigermaßen beträchtlichen Stückzahlen produziert werden konnten. Und dementsprechend gab es halt die Möglichkeit, solche Ansätze zu künstlicher Intelligenz nicht mehr nur theoretisch zu reflektieren, sondern auch ja, praktische Experimentiererfahrungen in das Gebiet einfließen zu lassen. Und dementsprechend wurde da eben ein Förderantrag geschrieben und ich hier bei Wikipedia finde man eine Übersetzung dieses Förderantrags, beziehungsweise der erste Absatz des Antrages. Wir schlagen vor, im Laufe des Sommers 1956 über 2 Monate ein Seminar zur künstlichen Intelligenz mit 10 Teilnehmern am Dartmouth College durchzuführen. Das Seminar soll von der Annahme ausgehen, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lernens und anderer Merkmale der Intelligenz so genau beschrieben werden können, dass eine Maschine zur Simulation dieser Vorgänge gebaut werden kann. Es soll versucht werden, herauszufinden, wie Maschinen dazu gebracht werden können, Sprache zu benutzen, Abstraktionen vorzunehmen und Konzepte zu entwickeln, Probleme von der Art, die zurzeit die Menschen vorbehandelt sind, zu lösen und sich selbst weiter zu verbessern. Wir glauben, dass in dem einen oder anderen dieser Problemfelder bedeutsame Fortschritte erzielt werden können, wenn eine sorgfältig zusammengestellte Gruppe von Wissenschaftlern einen Sommer lang gemeinsam daran arbeitet. Hm. Und ich glaube, der Grund, warum die Dartmouth-Konferenz so sehr nachwirkt, ist eben im Prinzip, dass in diesem einen Absatz quasi das gesamte Programm drin steckt, was die KI-Forschung bis heute treibt. Also halt eben, wie gesagt, die Annahme, dass grundsätzlich alle Aspekte des Lernens und andere Merkmale der Intelligenz in Maschinen dargestellt werden können, also dass halt die These, dass künstliche Intelligenz im Wortsinne halt überhaupt möglich ist, eben diese Funktionen, die halt da genannt werden, Sprachbenutzung, Abstraktionen vornehmen, Konzepte entwickeln, Probleme lösen, die Menschen lösen können und selbst weiter sich zu verbessern, ist ja auch ist ja dann, was den Sci-Fi-Diskurs angeheizt hat über die KI, die dann über die Singularität hinaus dann die Menschen übertrumpfen kann und uns alle zu Büroklammern macht oder was auch immer. Diese Ängste sind ja hier schon quasi vorbeschrieben als Frage nach einer technischen Möglichkeit. Die entsprechenden literarischen Tweetens folgen dann natürlich dann in den folgenden Jahrzehnten. Das ist jetzt natürlich ein Punkt, wo das noch nicht in der allgemeinen Öffentlichkeit drin ist, aber das kommt dann einige Zeit später. Und es wird manchmal, glaube ich, auch ein bisschen verkürzt. Wie gesagt, hier ist in dem letzten Satz beschrieben, wir glauben, dass wir bedeutsame Fortschritte erzielen können, wenn wir einen Sommer daran arbeiten. Und das ist dann manchmal so persifliert, als die dachten, das Problem ist in 1-2 Monaten lösbar. Das ist sicherlich nicht, was diese Leute gedacht haben. Und das ist natürlich auch nicht, was passiert ist. Denn wir sehen, 70 Jahre später ist das Problem nicht gelöst. Im Gegenteil. Ich meine, die ganze Sache, die wir mit Gary Marcus gerade nachverfolgt haben, ist ja im Prinzip, dass immer noch die Frage ist, welcher Ansatz eigentlich der richtige ist. Und also sehr grundsätzliche Fragen sind ja offenbar weiter ungeklärt. Und aber ich finde das, wie gesagt, trotzdem deswegen als historische Vignette interessant und habe so mal ein bisschen geguckt, wer da alles auf dieser Konferenz war und was so alles Richtungen waren, in die damals geforscht wurden und war schon durchaus beeindruckt dafür, dass 1956 im Prinzip die praktische Informatik im Grundsatz mal 10 Jahre alt war. Also ich meine, ja, gut, während des Zweiten Weltkriegs sind auch Dinge passiert, aber im Wesentlichen die zivile Forschung an und mit Computern hat ja im Wesentlichen halt nach dem Zweiten Weltkrieg begonnen. Und dementsprechend, trotz dass es nur 10 Jahre vergangen sind, sind da schon einige interessante Sachen passiert. Hier als Beispiele. Wir haben John McCarthy, einer der Organisatoren der Konferenz, Erfinder der Programmiersprache Lisp, die so in KI-Forschungsecken beziehungsweise gerade bei der symbolischen Tradition sehr beliebt ist. Aufgrund dessen, dass es so einer der ersten Ansätze war, dass man Programme auch als Daten verstanden hat. Also, dass man da nicht gesagt hat, man schreibt ein Programm und dann gibt man separate Daten ein, sondern das Programm selber ist Teil von den Daten und kann zum Beispiel auch zur Laufzeit noch modifiziert werden, was natürlich für so einen Ansatz wie ein Computer soll selbsttätig lernen erforderlich ist, dass er quasi seine Programmierung ändern kann. Wir haben Marvin Minsky, ein Vordenker der Robotik, Miterfinder der Programmiersprache Logo. Kennt man vielleicht, was so als im Schulkontext eingesetzt wird, wo man ein bewegbares Objekt hat. Klassischerweise nennt man das dann Schildkröte. Und die Schildkröte hat einen Stift, den sie auf dem Boden quasi hinter sich zieht. Vielleicht ist der an den Schwanz gebunden oder so. Und dann kann man halt der Schildkröte Instruktionen geben, wie sie laufen oder sich drehen sollen und so weiter. Und kann dann damit Bilder zeichnen, die dann, wenn man natürlich dann diese entsprechenden Befehle auf programmiererische Art und Weise miteinander verknüpft, also auch sowas zum Sagen wie, dasselbe Muster soll dann nochmal wiederholt werden, mehrere Male und sowas kann man dann entsprechend intuitiv Muster zeichnen und sich halt solche Konzepte wie Rekursion oder Iteration klar machen damit. Mhm. Bei Marvin Minsky habe ich noch ein Sternchen dran gemacht, der ist in den Epstein-Files drin. Also, naja, das ist nicht der einzige Wissenschaftler, der damit auftaucht, aber sei nur dazu gesagt, das ist verlinkt, wenn man sich angucken möchte, in welcher Art. Wir haben Nathaniel Rochester, der bei IBM 1955 tätig war. Wenn ich natürlich da sowas sage wie, damals waren halt Computer, dann fingen an, tatsächlich in Stückzahlen produziert zu werden, dann war das natürlich auch zu einem signifikanten Teil bei IBM der Fall. IBM nimmt man natürlich heute mehr als Computerfirma da, weil der Name ist ja International Business Machines. Das war halt, die haben zu der Zeit vor allem Maschinen hergestellt zur Sortierung und Verarbeitung von Lochkarten. Und das ist dann natürlich dementsprechend eine intuitive Weiterentwicklung war dann halt gewesen, dass die auch angefangen haben, dann programmierbare Computer draus zu machen, wo dann auf den Lochkarten die Programme draufstehen, die dann da eingelesen werden konnten. Und dementsprechend war IBM da schon relativ früh in dem Thema unterwegs, auch Computer zu verkaufen. Und dieser Nathaniel Rochester hat dort bei IBM schon 1955 Experimente gemacht mit neuronalen Netzwerken, die wir dann das nächste Mal besprechen, mit Mustererkennung, mit Spielprogrammen, also dass halt so etwas wie, ja vielleicht nicht Schach, aber sowas wie Dame von einem Computer gespielt werden konnte, indem der dann halt ausgibt, welcher, was der nächste Zug ist, den er machen möchte. Wir haben Claude Shannon, wichtiger Name in der Informatik als Begründer der Informationstheorie, also die, ja, so ein wissenschaftliches Teilgebiet der theoretischen Informatik, wo es darum geht, wie viele Informationen zum Beispiel in bestimmten Datenkanälen übertragen werden können, wie man Informationen, also Signale, die man durch einen Kanal durchschicken will, vor Rauschen schützen kann, also dass es durch Rauschen zerstört wird oder wie man eventuell beschädigte Informationen wiederherstellen kann oder Informationen halt vornherein durch Beschädigung gegen Beschädigung sichern kann. Das ist alles, womit sich Claude Shannon befasst hat. Was ich auch in dem Kontext erst gelernt habe, der hat 1950 bereits eine Robotermaus konstruiert, die ein Labyrinth durchschreiten konnte. Also ja, sehr, sehr früher Versuche mit Robotik auf natürlich ein bisschen strukturierten und begrenzten Umgebungen. Aber halt ja, da ging es schon um solche Fragen wie Wegfindung und sowas, was wir auch schon vor einiger Zeit jetzt besprochen haben. Mhm. Dann haben wir Ray Solomonov, der auf der Konferenz ein Programm präsentiert hat, mit der arithmetische Formeln durch Beispiele ohne eingreifende Aufsicht gelernt werden konnten. Also ja, es ist leider nicht sehr viel weiter erklärt als das. Ich habe jetzt in kurzer Recherche auch nicht keine Details davon gefunden, aber ich würde mir jetzt halt vorstellen, dass das bedeutet, dass man halt ein paar Mal irgendwie Formeln präsentiert und dann lernt das Ding daraus, was halt das Pluszeichen oder so weiter in diesem Ding bedeutet, ohne, wie gesagt, ohne eingreifende Aufsicht, ohne dass man den Ding das vorher erklärt. Also hier sehen wir offenbar, dass es dann eben eher einer, der in dieser konnektionistischen Tradition drin steht, dass wir dem System einfach sehr viele Beispiele präsentieren und dann kann das System daraus ableiten, was wohl die Bedeutung von den Sachen ist, die es irgendwie sieht und dann halt versuchen kann, eigene Ableitungen daraus vorzunehmen. Ich habe hier noch Oliver Selfridge, der ja, dann nicht auf der Konferenz, aber 1958 eine Struktur für KI-Systeme vorschlug als Netzwerk von Agenten. Agentischer KI ist ja heute so sein Schlagwort, aber nee, er hat das damals Dämonen genannt. Und es sollte halt künstliche Intelligenz dargestellt werden durch unterschiedliche Arten von solchen Agenten. Das waren einmal Feature-Demons für Mustererkennung, also Feature in dem Sinne von Merkmalen hier, nicht in dem Sinne von Funktionen. Cognitive-Demons für Informationszusammenführung und Decision-Demons für Entscheidung. Auch eine ja, ganz interessante Perspektive, wenn man da eigentlich sehen kann, dass heutzutage ja dieses Konzept wieder aufgegriffen wird. Wenn heutzutage von agentischer KI die Rede ist, dann ist ja offenbar damit gemeint, dass Leute halt ganz viele Sprachmodelle losschicken, die alle verschiedene Rollen einnehmen und sich gegenseitig Arbeit zuschaufeln und die Arbeit der anderen kontrollieren und so weiter und so fort. Alles also auch schon 1958 zumindest vorgeschlagen, wenn vielleicht auch aus technischen Begrenzungsgründen noch nicht umgesetzt. Das Letzte, was ich hier noch, die Letzten, die ich zitiert habe auf der Liste noch, Alan Newell und Herbert A. Simon, die im Jahr der Konferenz 1956 ein Logiksystem entwickelt haben, das imstande war, die 38 Grundtheoreme aus Bertrand Russells Principia Mathematica zu beweisen. Also ich hatte ja vorhin Euklids Elemente referenziert als ein Buch mit Grundlagen der Mathematik, da mal in dem Fall halt aus Geometrie und so weiter abgeleitet. Und Principia Mathematica ist von Bertrand Russell und Alfred North Whitehead erstmals erschienen zwischen 1910 und 1913. War halt so ja Teil dieses Hilbert-Programms im Wesentlichen, eben halt zu fragen, wie können wir bestimmte Logiksätze aus quasi nichts ableiten, aus Grundsätzen heraus. Und in diesem Buch wurden 38 Theoreme präsentiert, also halt ableitbare Sätze, die dieses System von Alan Newell und Herbert A. Simon imstande war zu beweisen. Da ist eine Traditionslinie heraus, die man dann fortziehen kann bis zu modernen Theoremlösern, wie zum Beispiel Rock. Dazu kann ich verweisen auf unsere Folge 63, wo wir über die fleißigen Biber geredet haben und dass der fünfte fleißige Biber bewiesen wurde. Und dieser Beweis wurde in diesem Theoremlöser Rock geführt, der zum Zeitpunkt dieser Episode eventuell noch Coq hieß. Also Coq wie französisch Hahn, nicht wie das, was man jetzt eventuell denkt. Das ist auch der Grund, warum sie sich umbenannt haben.
Okay, ja.
Also man sieht, viele Sachen, die wir heutzutage als moderne KI-Entwicklungen sehen, wurden damals mindestens mal vorweggenommen, wenn nicht schon in Grundsätzen umgesetzt, was in Anbetracht des technischen Standes im Jahr 1956 absolut bombastisch ist und vielleicht auch irgendwie in Zweifel zieht, was wir hier für großartige Fortschritte gemacht haben. Nein, das ist wieder ein bisschen unfair, aber ich bleibe trotzdem bei der Position, die wir ja hier in der Vergangenheit schon oft vertreten haben, zuletzt in Folge 86 beim Plädoyer für schlanke Software, dass wir mit diesen ganzen Rechenleistungen, die uns heutzutage zur Verfügung sind, doch irgendwie überraschend wenig machen am Ende. Das kann man ja weiterziehen bis zu der Tatsache, dass das menschliche Gehirn mit einer durchschnittlichen Energie- oder Leistungsaufnahme von 20 Watt läuft. Das ist definitiv nicht die Energiemenge, die ein modernes LLM zum Laufen benötigt. Das ist dann doch eher mindestens 3-4 Größenordnungen mehr, was da verbraucht wird. Ich meine, selbst dieser PC, der hier vor mir steht, auf dem ich jetzt gerade diese Sendung mache, der verbraucht locker 100 Watt. Also der verbraucht 5-mal so viel Energie, wie mein Gehirn das macht. Und er rechnet definitiv mehr Bildpunkte aus, als ich irgendwie mir vorstellen könnte von meinem nicht so gut ausgeprägten visuellen Verständnis. Aber naja, im Vergleich zu, also ich denke mal, irgendwie den Energieeffizienzvergleich gewinne ich auf jeden Fall gegenüber einem Sprachmodell.
Okay.
Und damit würde ich sagen, wir haben zumindest eine Aufnahme eine Stunde geschafft. Du musst dann mal gucken, wie viel du rausschneidest. Wie oft ich die Sätze neu ansetzen musste beim Vorlesen von Zitaten.
Das, so viel war es nicht.
Kann dann alles auf dem Boden des Schneiderraums einfach zurückbleiben. Muss definitiv nicht in Outtakes gesammelt werden. Und dann würde ich sagen, die nächste Folge lernen wir in 3 Wochen. Damit könnt ihr rechnen.
Sehr schön. War erstmal ein etwas breiterer Einstieg jetzt. Aber ich denke, das wird dann noch sehr viel spezifischer in den weiteren Folgen. Wir werden sehen.
Nächstes Mal haben wir sehr viel mehr Formeln.
Ja, genau. Das meinte ich mit spezifischer. Super. Okay. Vielen Dank erstmal fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
So, wir waren jetzt bei Leipzig. Nicht Leipzig, bei Leibniz. Sollte ich auch noch machen. So, dann ist das jetzt alles apokryphal und für die Nachwelt verloren, was wir vorher gesagt haben.